Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich freue mich wirklich, ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr da seid, wirklich. Der Herr segne euch, wirklich. Heute machen wir weiter mit unserer Predigtreihe Glücklich sein aus der Seligpreisungen. Letzte Seligpreisungen haben wir bereits angeschaut. Weiß das jemand? Welche waren so die letzten drei? Ah, nochmal kurz. Sanftmütigkeit, letzte Woche, sehr gut. Davor? Genau. Selig sind die da Trauende oder glücklich zu preisen sind die, die da trauen, denn sie sollen getröstet werden. Und angefangen haben wir mit. Oh, das liegt schon länger zurück, ich weiß. Da war was mit arm sein, oder? Ja, genau, ja. Glück oder glücklich sind zu preisen die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich habe ganz einfach, ich habe hier die Bibel vor mir, ich kann nachgucken, das ist kein Problem. Aber wir haben noch ein paar vor uns und ich denke, bis wir fertig sind, werden wir diese acht Seligpreisungen auch auswendig gelernt haben. Durchs Wiederholen. Aber welche ist jetzt die vierte? Das hatten wir noch nicht. Das macht nichts. Matthäus 5, Vers 6. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. An sich, was für eine schöne Wort das ist. Wer wünscht sich nicht Gerechtigkeit von uns? Wer ist einer unter uns, der sagt, nee, braucht man nicht, es ist überflüssig, es läuft oder so? Wenn wir die Ungerechtigkeit sehen, sei es um uns herum, in unserer unmittelbaren Nähe, sei es irgendwo weltweit, und viele Dinge wissen wir gar nicht. Sie kommen gar nicht in den Nachrichten vor. Nur bestimmte Themen, die meinen, dass für uns interessant sind, aus vielleicht unser näher Umfeld. Aber es gibt so viele Themen, die erfahren wir nicht. Wo der Starke sich einfach nimmt, einfach weil er stark ist, weil er diese Macht hat und er fragt nicht danach, darf ich, könnte ich. Er nimmt sich einfach das, was er meint, dass es ihm zusteht. Wo wir sehen, zum Beispiel in der Arbeit, der Kollege, der immer fällt, nie da ist. Und wenn er da ist, arbeitet er fast nichts oder nur sehr, sehr bescheiden wenig. Und er wird vielleicht noch hochgehalten, belohnt. Und du musst seine Aufgabe übernehmen, musst alles geben und am Ende kriegst vielleicht noch einer hinterher. Ja, wir kennen solche Situationen. Ich muss Gott sei Dank sagen, zurzeit bei mir ist es nicht so. Ich freue mich, in der Arbeit zu gehen. Aber wie oft erleben wir das nicht? Ja, wir dürsten manchmal nach Gerechtigkeit. Die Frage ist, sind wir schon satt geworden? Ist einer von uns hier oder kann einer von uns heute behaupten, hey, also was Gerechtigkeit angeht, da bin ich alles gut. Ich habe so viel Gerechtigkeit erlebt, erfahren. Ich sehe überall um mich herum Gerechtigkeit. Also ich bin da richtig satt davon. Kann das irgendeiner von euch behaupten oder sagen? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die ich euch stellen möchte. Hat das jemand schon erlebt? Also ehrlich gesagt, ich persönlich nicht. Ich nicht. Ja, es ist richtig, ich habe Gerechtigkeit erfahren, immer wieder. Aber dass ich dahin komme, dass ich sage, also ich bin satt, also was Gerechtigkeit angeht, danke, ist okay. Da bin ich noch nicht dahin gekommen. Die Frage ist, können wir das überhaupt hier auf Erde? Und doch redet Jesus davon, von hier und jetzt. So verstehe ich zumindest die Bergpredigt. Die Bergpredigt, und dazu gehören eben die Seligpreisungen, ist etwas, was wir anwenden sollten in unser Leben, in unser Alltag. Und es ist nicht etwas gemeint für den Himmel, irgendwann mal, sondern jetzt, hier. Wisst ihr, auch diese Seligpreisung ist für mich nicht einfach zu verstehen, muss ich auch zugeben. Es betrifft mich jetzt. Vielleicht ist es bei euch anders, aber für mich ist es nicht immer einfach, das zu verstehen. Hätte Jesus gesagt, Glücklich zu preisen sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, Punkt. Dann hätte ich gesagt, ja, das ist, was ich tun soll, Gerechtigkeit nach Gerechtigkeit trachten, gerecht zu sein gegenüber anderen Menschen, alles gut, ich hätte es verstanden. Das sollen wir durchaus tun, das sollten wir durchaus auch in unser Leben soll vorkommen, dass wir gerecht sind auch zu anderen Menschen. Hätte Jesus zum Beispiel gesagt, hungert, also wir werden satt werden, irgendwann mal im Himmel, oh, da hätte ich auch akzeptiert. Ja, okay, hier auf Erde keine Gerechtigkeit, aber eines Tages werde ich Gerechtigkeit erleben, werde ich sie erfahren. Auch das hätte ich akzeptiert. Aber Jesus gibt uns diese Verheißung, dass sobald ich hungrig bin nach dieser Gerechtigkeit, durstig bin nach dieser Gerechtigkeit, dass ich auch satt werde. Das ist seine Verheißung an uns. Kann es Gerechtigkeit geben dann? Das ist auch so, dieses Thema Gerechtigkeit ist ein großes Thema. Da können wir in sehr viele Bereiche hineintauchen, auf die ich heute gar nicht so eingehen kann. Aber kann es überhaupt Gerechtigkeit geben? Wie kann ich nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, wenn ich vielleicht Teil eines Systems bin, der ungerecht ist? Ich bekomme zum Beispiel hier meine Kleider ganz billig und woanders arbeitet jemand für einen Hungerlohn dafür. Und ich wasche vielleicht mein T-Shirt, mein Pulli zweimal, ich schmeiße ihn weg, weil ich schon alt und ich kaufe mir ein neues, weil es billig ist. Wenn es teuer wäre, wäre es gerechter? Glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ja, was ist letztendlich Gerechtigkeit für uns? Wir wissen, was Gerechtigkeit bedeutet, wenn wir sie einfordern, aber oft wissen wir nicht, was Gerechtigkeit bedeutet, wenn es um den anderen geht. Ist manchmal mein Eindruck. Man könnte hier, denke ich, sehr viele Beispiele aufzählen. Nicht nur Kleidung, es kann auch um Essen gehen. Unser Lebensmittel und. Alles basiert auf einer Ungerechtigkeit irgendwo. Und wir können uns dieses System letztendlich gar nicht entziehen. Das ist fast unmöglich für uns. Denn wie gesagt, wir sehen nicht alles, woher alles kommt, wie die Leute bezahlt werden, unter welchen Umständen sie arbeiten müssen. Das ist uns alles unbekannt. Aber welcher Bereich des Lebens ist nicht davon betroffen, wenn es darum geht? Zu denken, nur weil wir Christen sind, dass wir gerechter sind als andere, was diese Sache angeht, ich sage, nee, also das nicht. Also es gibt sehr viele Menschen, die Gott nicht kennen und sich gerechter verhalten gegenüber anderen Menschen als wir Christen. Das müssen wir auch sehen. Aber ich denke, das ist für uns auch eine Verantwortung als Christen, dass wenn wir vor einer Entscheidung stehen, wo wir wissen, wie etwas funktioniert, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, ob etwas gerecht ist oder billig, dass wir uns vielleicht für die Sache entscheiden, die gerecht ist. Wie gesagt, dieses Thema ist ein sehr großes Thema. Darum wollen wir uns heute damit auch anschauen, was das bedeutet, hungrig und durstig zu sein nach Gerechtigkeit und satt werden. Es soll nicht etwas Abstraktes bleiben, Undefiniertes. Denn Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Also Anwendung, nicht nur davon Wissen. Also dann glaube ich nicht, dass es nur etwas ist, was ich nicht erfüllen kann, was ich nicht einhalten kann, sondern es ist etwas, wo Jesus mich ermutigt zu tun, weil wir das tun können. Glücklich zu preisen sind die Hungern und Dürsten. Oft werden wir nicht satt, weil wir nicht hungrig sind und nicht durstig sind nach Gerechtigkeit. Aber wie sollen wir uns das verstehen mit Hungern und Dürsten? Ich möchte hier zwei Beispiele nehmen. Stell dir vor, du bist richtig hungrig und durstig, so richtig hungrig und durstig. Ihr Männer, ihr wisst, was ich jetzt meine, richtig. Ja, wir armen jeden Tag das Gleiche, ja, genau. Und stell dir vor, du bekommst was zu essen, ein großer Teller mit gut belegten Sandwiches und ein Glas Wasser oder eine Flasche Wasser und es wird dir angeboten, hey, du hast Hunger, hier hast du es für dich, kannst du es nehmen, aber es kostet dich 2000 Euro das Ganze. Würdest du es nehmen? Weiß nicht. Wir würden vielleicht sagen, boah, also für das bisschen ist es doch zu teuer, auch wenn wir angenommen dieses Geld hätten. Wir würden sagen, also Verhältnis passt irgendwie nicht so richtig, meine ich. Dann warst du doch nicht so hungrig und durstig, behaupte ich jetzt mal. Und stell dir vor, du warst ein, zwei Wochen in der Wüste, hattest fast gar nichts zu essen, nichts zu trinken und plötzlich kommt wieder jemand mit dem gleichen Angebot und stellst vor dir und sagst, du, hier wieder die Sandwiches, Flasche Wasser, 2000 Euro. Würdest du es ablehnen? Wenn du so richtig am Sterben bist, würdest du es ablehnen? Würdest du dann sagen, ah, Moment mal, das ist mir fast zu teuer, was du mir da anbietest? Nein, ich glaube nicht, dass du das tun würdest. Du wärst bereit, das Doppelte dafür zu zahlen, weil dein Leben daran hängt. Deswegen, weil du wirklich hungrig und durstig bist. Wie gesagt, das Geld würde für dich keine Rolle spielen, weil dann fängst du nicht an, nach Rabatte und Prozente zu fragen. Alles, was du hast, ist für dich wertlos. Hier, nimm es, aber gib mir zu essen, gib mir zu trinken. Ich möchte das mit dem Hunger und Dürsten noch mal etwas anders beschreiben, nur dass wir wissen, in welche Richtung das gehen kann. Und stell dir vor, du bist auch wiederum hungrig, wieder richtig hungrig. Was machst du dann? Sitzt du weiter auf deinem Sofa und denkst dir, naja, ist halt so? Nein, du stehst auf, du gehst zum Kühlschrank, du suchst dort, gibst da was zu essen, gehst in der Küche. Du fängst an zu suchen nach etwas, was du essen kannst. Und wenn du es nicht findest, dann machst du dich auf und gehst irgendwo und kaufst dir was ein, dass du deinen Hunger stillen kannst. Also Hungern und Dürsten hat auch etwas mit Suchen zu tun. In Matthäus 7, Vers 8 sagt Jesus, wer da sucht, der findet. Und oft finden wir es nicht, weil wir damit beschäftigt sind, andere Dinge zu suchen. Was suchen wir in unser Leben? Was suchst du in dein Leben letztendlich? Auf welche Suche bist du jetzt? Nicht immer sind es Sachen, die wir bewusst machen, das nicht. Es sind viele Dinge, die wir vielleicht unbewusst machen, aber sie prägen uns letztendlich. Die Suche nach Anerkennung. Und alles, was wir tun, zielt darauf ab, das zu bekommen, Anerkennung. Weil es vielleicht einen Moment gab in unserem Leben, wo uns das wichtig war und wir es nicht bekommen haben. Und das hat uns so geprägt, Anerkennung. Dass Menschen gut von uns denken. Und dieser Wunsch bestimmt oder es motiviert mich, bestimmte Dinge zu tun, wenn ich der Meinung bin, ah ja, jetzt sehen die Menschen, was ich tue und sie bekommen diesen Eindruck von mir, dass ich gut bin. Oder es hindert mich, etwas zu tun, weil ich mir sage, hey, niemand sieht, dass ich es das tue, dann mache ich es auch nicht. Finanzielle Sicherheit. Mein Alltag, mein Leben dreht sich nur darum, dass ich abgesichert bin, dass ich alles habe, dass ich ja nicht irgendwelche Schwierigkeiten komme und wenn etwas ist, dass ich genug habe, weil vielleicht du irgendwann mal erlebt hast, was es heißt, wenig zu haben oder gar nichts zu haben und das hat dich dermaßen geprägt, dass du immer auf dieser Suche bist, dass das geklärt ist, die finanzielle Seite. Es bestimmt meine Entscheidungen, mein Denken, sozusagen mein Handeln. Ich denke, das müssen wir uns zuerst mal fragen. Da müssen wir auch mal Zeit nehmen, auch vor Gott, dem Herrn, uns fragen, Herr, was suche ich in mein Leben? Was steht im Vordergrund letztendlich in mein Leben? Was bestimmt es? Ich möchte nicht sagen, dass die Dinge des Alltags unseres Lebens nicht wichtig sind. Nein, durchaus nicht. Aber wenn wir schon sagen, Jesus ist das Zentrum meines Lebens, dann soll das nicht nur ein leeres Lippenbekenntnis sein, sondern es soll Teil meines Lebens sein, eine Tatsache sein. Und ich möchte, dass wir uns jetzt bewusst auch einen Moment nehmen, dass wir auch stille werden vor Gott und wer möchte, dass er diese Frage auch vor dem Herrn bewegt und sich und dem Gott fragt, Herr, wie siehst du mich? Wo stehe ich? Welche Dinge jage ich nach? Und wo habe ich dich aus den Augen verloren? Und wir wollen jetzt einen Moment der Stille haben und ich werde nach einer gewissen Zeit weitermachen mit der Predigt. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Es bleibt immer noch die Frage, was ist hier an sich in dieser Text mit Gerechtigkeit gemeint? Ja, es ist richtig, es ist gut, wenn wir darauf bedacht sind, gerecht zu sein gegenüber anderen Menschen, dass wir ihnen das geben, was ihnen auch zusteht. Sei es Respekt, sei es Anerkennung, sei es ihre Würde. Das sollen wir ihnen auch geben, natürlich. Aber ich würde sagen, das ist letztendlich ein zweiter Schritt, wenn es um diese zwischenmenschliche Beziehung geht. Das ist ein zweiter Schritt, das folgt noch. Aber zuerst müssen wir den ersten Schritt tun und das ist letztendlich, was wichtig ist. Denn wenn ich das nicht tue, wenn ich das nicht geklärt habe, funktioniert das andere auch nicht so richtig. Und der erste Schritt, da geht es um eine Beziehung zu Gott letztendlich. Das muss in erster Linie geklärt sein. Und diese Suche nach Gerechtigkeit hat etwas mit Jesus letztendlich zu tun. Jetzt wird es für uns etwas schwer vielleicht zu verstehen oder einzuordnen, denn wir sagen uns, ja, aber Jesus ist mir zur Gerechtigkeit geworden. Durch den Glauben an Jesus Christus bin ich gerecht geworden. Das lehrt uns die Heilige Schrift. Was soll ich da bitte noch suchen? Letztendlich ist doch alles geklärt. Ja, wirklich, Gott sei gedankt, es ist geklärt, das ist richtig, ein für alle Mal. Vor Gott bin ich auch durch den Glauben an Jesus Christus gerecht. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und dafür können wir Gott nur loben und danken dafür. Absolut. Darüber müssen wir uns letztendlich keine Gedanken mehr machen, wie es da aussieht. Aber was ist hier wohl gemeint? Ich habe dieser Stelle, Matthäus 5, Vers 6, auch in zwei weiteren Sprachen gelesen. Ich wollte sehen, wie steht es in woanders. Und eine davon, eine Sprache war Englisch. Nicht, dass ich so perfekt Englisch kann, aber ich konnte verstehen, was da gemeint war. Und dort stand für dieser englische Wort für Gerechtigkeit, ja. Aber da war so in Klammer wie eine kurze Erklärung, die aktiv danach suchen, richtig vor Gott zu stehen, zu leben. Das war gemeint mit Gerechtigkeit. In der anderen Sprache wird auch ein Begriff verwendet, der eben für Gerechtigkeit steht oder gerecht sein. Aber das bezieht sich letztendlich auf meinen Zustand. Letztendlich sozusagen, dass ich untadelig bin, dass ich ohne Schuld dastehe sozusagen, dass ich mir nicht zu Schulde kommen lassen. Das erklärt so dieser Wort. Auch die Schlachterübersetzung gibt es in seiner Erklärung wieder, dass es sich hier um eine Beziehung handelt. Wie lebe ich vor Gott? Wie lebe ich vor Gott letztendlich? Also man könnte das Ganze auch so zusammenfassen, glücklich zu preisen ist der Mensch, der danach hungert und dürstet, treu vor dem Herrn zu leben, der sich ausstreckt und sagt, ich will mehr von dir, Herr, erleben. Ich will dein Wort folgen, ich will nach deinem Maßstäbe leben. So könnten wir dieser Bibelvers auch vielleicht anders übersetzen oder beschreiben. Gerechtigkeit. Und eben an dieser Punkt sind wir gefragt, wie sieht es bei uns letztendlich aus? Wir könnten uns immer ausklammern und sagen, ja, Gerechtigkeit, da ist irgendwas gemeint, was weiß ich, wo ich bin gerecht durch Jesus Christus. Es betrifft mich alles nicht. Aber Jesus redet letztendlich zu uns und es betrifft uns doch irgendwo. Und irgendwo sind auch wir gefordert. Jesus hat viel für uns getan, er hat alles für uns getan. Aber auch wir haben einen Teil, auch wir, den wir erfüllen können und sollen. Aber an diesem Punkt sage ich Achtung. Warum? Es gibt zwei Gerechtigkeiten. Und Eine Andeutung finden wir zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 20, auch in der Bergpredigt. Da sagt Jesus: Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Natürlich, Jesus redet hier von seiner Gerechtigkeit durch den Glauben. Aber wenn ich schon in dieser Gerechtigkeit, wenn Jesus mich gerecht gemacht hat, dann habe ich auch so zu leben, so zu handeln. Ich möchte euch ein Beispiel nennen, was es nicht bedeutet. Soviel ich weiß, haben die Pharisäer zweimal die Woche gefastet. Also nicht Schokoladenfasten, sondern richtig gefastet haben sie. Und es bedeutet nicht, dass ich jetzt dreimal die Woche fasten muss. Das bedeutet es nicht. Denn dann wäre meine Gerechtigkeit nicht besser als der in der Schriftgelehrte, das nicht, sondern ich wäre ein größerer Pharisäer als sie. Das schon. Es ist nicht falsch zu fasten, das durchaus nicht, aber wir lesen aus dem Kontext, auch aus der Bergpredigt, wie haben sie gefastet? Wie haben sie gebetet? Wie haben sie gespendet, wenn sie was gegeben haben, damit sie vor den Leuten gesehen werden? Das war ihre Gerechtigkeit. Steht geschrieben, Matthäus 6, Vers 16. In Matthäus 23 haben wir sogar ein ganzes Kapitel, wo Jesus Christus die Eigenschaften der Pharisäer beschreibt, wie die Pharisäer so sind. Ein sehr interessantes Kapitel letztendlich. Sie sagen, man soll das tun oder jene lassen, aber selber machen es nicht. Nach außen ist alles bestens, alles fromm, aber innerlich, da worauf es ankommt letztendlich, da ist nur Raub und Gier. Suche Anerkennung und Lob bei den Menschen und. Und auch wenn es vielleicht nicht so gefällt, was ich jetzt sage, aber ich möchte dich einladen, lies mal Matthäus 23, den ganzen Kapitel. Und es ist dann immer eine interessante Erfahrung, wenn du so liest, als wenn du der Pharisäer wärst. Versuch es mal. Es ist, wie gesagt, eine interessante Erfahrung. Ich will nicht behaupten, wir sind die, aber es ist mal interessant, wie es dann auf uns wirkt, dieser Wort. Wie gesagt, das war ihre Gerechtigkeit, der Schriftgelehrte und Pharisäer. Einer, die zunickte, einer, dem in den Kopf, ja, es ist richtig, sollen wir machen, absolut, alles stimmt, aber sie haben es nicht gemacht. Eine, die für die Augen der Menschen gelebt wird. Eine, die nur formell da ist, eine Frömmigkeit. Eine, die sich selbst erhöhte. Eine, die sich selbst ehrte, aber niemals Gott. Das war, wie gesagt, ihre Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott angenehm ist, die er auch von uns fordert, die bessere Gerechtigkeit als deren der Schriftgelehrte und Pharisäer, ist eine Gerechtigkeit, die Jesus liebt. Man könnte sich jetzt fragen, an was kann ich messen, ob ich Jesus wirklich liebe, ob ich ihn viel liebe oder wenig liebe. An was kann ich das festmachen? Denn Liebe ist letztendlich für uns ein Gefühl. Bedeutet es, dass wir enthusiastisch sein müssen oder ja sogar schwärmerisch, oh, wenn wir von irgendwas von Jesus erzählen, dass wir schon, was weiß ich wie. Nee, das nicht. Aber woran können wir das messen? Das ist einfach, Jesus selbst gibt uns eine Antwort darauf in Johannes Kapitel 14, die Verse 23 und ein Teil von 24. Da steht geschrieben, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält mein Wort nicht. Das ist unser Maßstab für die Liebe zu Jesus. Halte ich sein Wort oder halte ich es nicht? Das bedeutet aber auch, Jesus zu kennen. Wenn ich nicht bereit bin, sein Wort zu halten, wenn ich nicht bereit bin, es zu erfüllen, dann habe ich Wissen über Jesus Christus, mehr oder weniger. Dann weiß ich etwas über Jesus. Aber ich würde behaupten, wir kennen ihn dann nicht. Sonst würden wir es halten. Ja, glücklich zu preisen ist ein Mensch, der danach hungert und dürstet, Jesus zu kennen, der bestrebt ist, in seine Wille zu leben. Jesus redet hier in der Seligpreisung nicht darüber, über solche, die bereits satt sind, sondern er redet über Menschen, die hungern und dürsten. Nicht über solche, die alles erfüllen, die alles bestens ist. Nein, das nicht. Er redet nicht über perfekte Menschen. Jesus Christus redet von Menschen, die am Anfang stehen, die sich ausstrecken, die sich orientieren, die da sagen, oh, was soll ich suchen? Ah, Gott, Jesus Christus, ich will sein Wort halten und das ist mir so wichtig. Danach will ich mich ausstrecken und ich will es ergreifen. Vielleicht werde ich das nie in mein Leben schaffen, aber das ist mir so wichtig. Ich will alles danach richten in mein Leben. Davon redet Jesus Christus. Ich möchte dich fragen, bist du hungrig und durstig heute? Hast du dieser Hunger in dir, dieser Durst in dir, Jesus mehr und mehr und besser kennenzulernen, nicht nur durch Wissen, sondern dadurch, dass wir sein Wort halten? Vielleicht schaust du in dein Herz, auf dein Leben zurück und deine Geschichte fängt ungefähr so an. Es war einmal Hunger und Durst in meinem Leben. Aber davon ist nicht mehr viel geblieben, von dieser Hunger. Denn mein Hunger wird gerade von anderen Dingen gestillt. Mein Blick ist nicht mehr auf Christus gerichtet. Aber schau, Jesus Christus hat Tausende von Menschen satt gemacht durch eine Person. Durch eine Person, die zu ihm gekommen ist und das Wenige, was er hatte, hat es Jesus gegeben. 5 Brote und 2 Fische. Und wenn du in dein Leben schaust und du sagst, Herr, da ist so wenig davon bei mir in meinem Leben. So wenig. Mach nichts. Bring das Wenige, was du hast. Bring es ihm. Und sag ihm, Herr, das ist alles, was noch da ist an Glaube, an Hingabe für dich. Es ist nicht viel. Aber das Wenige, das ich habe, ich möchte es dir geben, Herr. Und der Herr vermehrt es. Und du wirst satt. Andere in dein Umfeld werden satt. Selbst wenn du nichts hast, selbst wenn du mit leeren Händen kommst, noch besser. Aber komm, sag es dir Jesus. Sag, Herr, ich habe nichts zu bitten. Ich habe gar nichts mehr. Glaubst du, Jesus wird dadurch überfordert? Glaubst du, dass er dich dann nach Hause schickt und sagt, naja, dann Pech für dich? Niemals. Er sagt, halte deine Hände hin, ich will sie dir füllen. Du darfst nehmen und davon, du sollst satt werden. Aber komm und bring es ihm. Und das ist immer der entscheidende Punkt, zu kommen, zu erkennen und zu sagen, ja Herr, so sieht es aus bei mir, so sieht es in meinem Leben aus. Ich brauche dich. Fülle du mir die Hände und mache du mich hungrig und durstig nach dir, Herr. Ich will dieser Hunger und dieser Durst in mein Leben wieder haben, Herr. Es ist mir so wichtig, denn ich möchte von dir satt werden, Herr. Ich möchte, dass wir uns erneut einen Moment der Stille nehmen, dass wir wieder in Gebet gehen und dass wir vielleicht darauf antworten, dass wir auf uns schauen, wo ist dieser Hunger? Ist es noch da, ist es nicht da? Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 sich versammeln, mein Name, da bin ich Mitte unter ihnen. Und wir glauben und wir sind überzeugt, Jesus ist hier. Jesus sieht dein Herz. Jesus sieht, wie es da aussieht in dein Herz. Und er kann dich wieder hungrig machen. Ich werde dann mit deinen Gebet abschließen. Wir werden jetzt still. Jesus Christus, ich danke dir, dass du so viele Tausende satt gemacht hast in Überfluss. Das gibt mir Hoffnung, Herr, dass auch du mich satt machst. Ich bitte dich, Herr, lege du diesen Wunsch in mein Herz, dieser Wille, Herr, dass du alles für mich wirst, Herr. Das Allergrößte, das Allerwichtigste, was ich je habe, Herr. Dass in meinem Leben nichts zwischen mir und dir steht, Herr. Denn wenn diese Beziehung passt, wird sie auch zu meinen Mitmenschen passen, Herr. Jesus Christus, ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Und du siehst die Gebete, die heute zu dir, Herr, gesprochen wurden. Du siehst unser Herzen, Herr, die vielleicht geschrien haben in dieser Stille. Ich danke dir, Herr, dass du antworten wirst. Amen.